danke euch ganz, ganz herzlich für euer Herz teilen, Liebe teilen, die Offenheit, Ehrlichkeit. Am liebsten würde ich jetzt weitermachen mit dem Interview, aber das hat dann einmal an einem anderen Gottesdienst Platz. Wie ich ja schon gesagt habe, am Anfang habe ich mir überlegt, für den heutigen Gottesdienst einfach die Frage. Wir reden immer von Gottes Vaterherz, von der Liebe vom Vater. Also, was kommt euch in den Sinn, wenn ihr das hört? Vaterliebe, Gott ist wie ein Vater. Habt ihr noch andere Assoziationen zu dem Thema Vaterliebe? Ich darf jetzt einfach schnell rufen. Also, so weißt, wer ist der Vater? Was ist der Vater? Was ist Gott als Vater auch noch? Also, Freiheit, Himmel, stimmt alles? Entschuldigung?
Beschützer.
Ja. Ja. Hirt, Tröster, Beschützer. Was haben wir alles gehabt? Vater. Ja, ich denke, ganz viele, alle Väter hätten den Vatertag. Es gibt einen, aber den feiern wir fast zu wenig. Müssten wir noch ein bisschen aufwerten, das ist wahr. Ja. Also in der Bibel würde man jetzt auch noch finden, Kraft, Macht, Stärke ist unsere Burg, unser Fels. Also die powervollen Sachen. Wenn man jetzt Vaterliebe eingibt bei YouTube, dann könnte man ganz viele Podcasts und Filme schauen. Wenn man Gottes Mutterliebe eingibt, ist recht mager bis eigentlich gar nichts. Natürlich ist es wichtig, die Vaterliebe, gerade in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, wo die Familien oft, wo man abwesenden Vater prägt, ist ein Vater, wo Kind vielleicht jedes zweite Wochenende mal sieht oder so. Und darum ist das Thema Vaterliebe enorm wichtig für unsere Gesellschaft. Aber eben im Zusammenhang vom heutigen Muttertag habe ich mir überlegt, ja, ist denn Gottes Herz einfach ein Vaterherz? Oder hat sie dem Herz auch mütterliche Anteile? Und da habe ich ganz am Anfang geblättert von der Bibel. Im 1. Mose 1, Vers 27 steht, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Also am Anfang ist es so eine Verdoppelung, oder? Gott hat Menschen nach seinem Bild geschaffen, nach seinem Bild hat Gott die Menschen geschaffen. Das heisst, das ist ziemlich gewichtig. Und er hat sie als Mann und Frau geschaffen. Er hat nicht einfach nur den Mann geschaffen, sondern er hat beide geschaffen. Und Gott hat Menschen nach seinem Bild geschaffen. Und ein Bild ist eigentlich immer eine Darstellung, eine Repräsentation von etwas. Wenn ich das richtig verstehe, dann sind also wir, du und ich, Mann und Frau, ein Bild von Gott. Jeder Mensch, wenn ich es richtig verstehe, repräsentiert einen Teil von Gott. Und das ist eigentlich nicht wenig, wenn man die Weltbevölkerung mal anschaut. Wir haben hier eine Weltbevölkerungsuhr. Schaut mal, die läuft, wenn ihr genau her schaut. Aktuelle Bevölkerung noch nicht ganz 8 Milliarden. Männliche Bevölkerung 50,5%, weibliche 49,5%. Wir sehen Geburten von heute und so weiter. Und es rattert einfach. Mir dünkt das enorm spannend, wie das einfach läuft. Und es ist nicht davon, es ist klar, es ist die ganze Welt. Aber es ist unglaublich eindrücklich. Und stellt euch jetzt mal vor, jeder von diesen 8.885.384.526 Menschen ist ein Abbild von Gott. Also wenn wir dann alle positiven Eigenschaften von diesen vielen Leuten zusammenzählen, der Reichtum von diesen Begabungen, die in diesen Leuten steckt, die Vielfalt von der Unterschiedlichkeit der Menschen, vom Aussehen, vom Alter, von der Haarfarbe, Haarart, Hautfarbe und so weiter. Also, wenn wir das alles zusammenzählen, dann kriegen wir ein bisschen Begriff über, wie unendlich und unbegreiflich grossartig Gott ist. Also nur schon mal, wenn wir jetzt umschauen und sehen, wer ist alles da und die Verschiedenheit, die Unterschiedlichkeit, und das ist ja schon gewaltig. Aber 8 Milliarden. Und wir sehen hier eben, 50,5% sind Männer, 49,5% sind Frauen. Ich würde sagen, es ist fast identisch. Also Gott hat seine Art, sein Wesen in uns hineingelegt. Wir sind Repräsentanten von Gott. Seine Eigenschaften machen uns aus. Bestenfalls, muss man jetzt noch sagen. Und in Klammern, es war ja eigentlich mal die Idee. Wenn wir uns umschauen, sehen wir bald, dass irgendwann irgendetwas falsch gelaufen ist oder schief gelaufen ist. Aber Gottes Idee war ursprünglich, dass wir im paradiesischen Zustand eine intime, nähe Beziehung mit Gott haben, eine heilige Gemeinschaft, wo ganz viel Schlimmes, wo eigentlich alles Schlimme, alles Schmerzhafte auf dieser Welt nicht Teil wäre. Aber wir wissen, das ist dort etwas schiefgegangen. Also Gottes Eigenschaften finden wir bei dir und bei mir, bei gross, bei klein, bei Mann und Frau. Aber eben die Frage, hat denn Gott neben seinem Vaterherz auch noch ein Mutterherz? Und wo finde ich denn Hinweise in der Bibel? Kommt mir da eine Bibelstelle oder ein Bibelvers in den Sinn? Habt ihr gerade so einen Flash, wo ihr merkt, oh ja, genau, das habe ich mal gelesen. Ja, genau, er tröstet wie eine Mutter. Sehr gut. Er nimmt seine Kinder unter die Flügel wie ein Glucker, wie ein Huhn. Ja? Wie ein Glucker. Gut, jetzt haben wir schon zwei Sachen. Haben wir noch mehr? Es ist noch nicht so viel. Wir kommen da noch darauf zurück. In den Nachbarvölkern vom alttestamentlichen Volk Israel war es normal, dass man männliche und weibliche Gottheiten hatten. Zum Beispiel ist das Astarte verehrt worden, das ist die Göttin der Fruchtbarkeit. Oder der männliche Baal, das ist der wichtigste Konkurrent für Gott in der Bibel. Im Judentum ist es allerdings anders. Dort, der Gott der Juden, der Jahwe, ist weder Mann noch Frau und hat auch nicht in Bildern dargestellt werden. Und trotzdem hat sich die Anrede von Herr irgendwie entwickelt. Vermutlich haben sich darum, weil er auch in der Bibel immer unser Herr und so angesprochen wird, auch die Vorstellung, dass Gott ein Krieger ist, dass er ein König ist, dass er ein Vater ist. Darum ist das wahrscheinlich so entstanden. Aber es gibt noch zwei, drei Bibelstellen mehr, wie jetzt noch die zwei Begriffe, die wir gesammelt haben, dass Gott eben auch mütterliche Züge hat. Auch wenn er nie als Mutter angeredet wird. Und es kommt auch noch dazu, dass im Hebräischen Kennzeichen von Gott, also sicher Barmen oder Barmherzigkeit, hat eine weibliche Wortwurzel und steht im Zusammenhang mit dem Begriff Mutterschaft. Im Alten wie im Neuen Testament wird Gott, wie ich schon gesagt habe, nie als Mutter genannt, auch nicht so angerufen als Mutter. Er wird aber vor allem in seinem Handeln, also das, was er macht, wie eine Mutter beschrieben. Und ich habe ein paar Beispiele herausgeschrieben von weiblichen Gottesbildern, wie man sie in der Bibel findet. Und teilweise habe ich gerade ein bisschen schmunzeln. Gott als Mutter ist klar, als Gebärende, als stillende Mutter, Gott als Hebamme, als Bärenmutter, als Hausherrin oder Hausfrau, als Bäckerin, als Adlermutter oder, wie Anna gesagt hat, Gott als Henne. Gott hat auch mütterliche Aspekte, wie zum Beispiel, dass er ankleidet, jemandem Kleider macht und gibt, dass er erzeugt, haben wir wahrscheinlich alle schon erlebt, aber dass er auch tröstet, wie du, Dorothea, auch gesagt hast. Im Buch Jesaja finden wir ganz viel von diesen mütterlichen Zeugen, die Gott hat. Der Jesaja hat 700 Jahre vor Christi Geburt gelebt. Er hat vor allem in Jerusalem predigt und geschrieben. Und in den ersten 39 Kapiteln vom Jesaja-Buch bringt er am Volk Israel und den heidnischen Völkern, die ringsum gelebt haben, Botschaft vom Gericht und von der Sünde. Er hat auch alle Grund gehabt. Es ist dort ziemlich deftig zu ihm hergegangen. Das Volk Israel, ihr mögt einfach erinnern, hat sehr oft sich von Gott abgewendet und sich anderen Göttern zugewendet. Menschen in Juden sind äußerlich fromm gewesen, aber im Herz sind sie eigentlich weit weg von Gott gewesen. Und der Jesaja hat wirklich versucht, die Herzen zu reinigen, indem er ihnen geholfen hat, das wahre Wesen von Gott und seine Botschaft zu verstehen. Aber damals haben die Menschen schon die wiederholenden Warnungen vom Jesaja ignoriert. Der zweite Teil des Buches Jesaja, die anderen 27 Kapitel, die bringen dann die Botschaft von der Vergebung, vom Trost und von der Hoffnung. Und Jesaja redet wie kein anderer Prophet im Alten Testament von dem kommenden Jesus. Er redet am meisten von dem Messias, der wir kommen. Und in diesen Kapiteln begegnen wir einem Gott, der sich nach seinem Volk sehnt, wo sich seinem Volk wieder zuwendet, wo will, dass sein Volk Buss tut, dass sie umkehren, dass sie zurückfinden an das Vater- und an das Mutterherz. Das eindrückliche Bild von dieser Mutterliebe finden wir eben im zweiten Teil des Jesaja-Buch. Er redet dort oder schreibt dort vom mütterlichen Schoss von Gott, die er empfangen hat, also wenn eine Frau schwanger wird, die Empfängnis, er redet von Geburt, Niederkunft ist die Rede, er redet von der Sorge, die er hat um das kleine Kind und dann redet er von seinem Volk. Er redet von der bedingungslosen Hingabe von der Mutter an ihr Kind, die er so fühlt, dem Volk Israel gegenüber. Also genau so, wie eine Mutter fühlt, wenn sie schwanger ist, wenn sie geboren hat, wenn sie das Kind hat, begleitet, muss loslassen. Ich denke, die Väter können teilweise auch mitfühlen. Aber ich glaube, in uns Müttern ist einfach noch mal etwas ganz Spezielles drin. Wir wollen ein paar von diesen Bibelstellen anschauen. In Jesaja 44, 1 und 2 heisst es, «Doch nun hör mir zu, Jakob, mein Diener, und Israel, mein Erwählter. So spricht der Herr, der dich geschaffen und gebildet hat und dir vom Mutterleib an beisteht. Hab keine Angst, Jakob, mein Diener, Jeschurun, den ich erwählt habe.» Also der allmächtige Gott redet da voller Liebe und Zärtlichkeit zu seinem Volk. Er schenkt seinem Volk die volle Zuwendung und erklärt, dass er das Volk erwählt hat. Dass er das wollte. Es ist nicht ein Kind, das in einem One-Night-Stand entstanden ist. Es ist nicht ein Ausrutsch, weil die Verhütung nicht funktioniert hat. Es ist nicht etwas Ungewolltes passiert, sondern Gott hat das Kind, Gott hat Israel wählen, Gott hat sein Volk erwählt. Er redet davon, dass er das Volk geschaffen hat, dass er es gespürt hat, gesehen hat, geplant hat, entstehen, schon im Mutterleib. Anfang an, dass er schon von Anfang an dem Volk beigestanden ist und dabei war vom ersten Atemzug. Und für mich gibt es auf dieser Welt keine stärkere Verbindung wie die Verbindung zwischen dem ungeborenen Kind und seiner Mutter und der Mutter und dem ungeborenen Kind, wo es so eine enge Beziehung ist, wo Leben geteilt wird, Leben und Tod auch so nah beieinander ist. Wo das Kind bestenfalls, wenn alles gut läuft, Schutz erlebt, Versorgung erlebt, Wärme, Geborgenheit. Und das Bild nimmt Gott auf, wenn er voller Mutterliebe von seinem Volk redet und zu seinem Volk redet. Und in dem Vers, den ich vorgelesen habe, redet er sein Volk mit verschiedenen Namen an. Er sagt einmal Jakob, einmal Diener, einmal Israel, einmal meiner Welte und Jeschurun. Habt ihr das schon mal gehört? Jeschurun. Ich musste nachschauen. Und in meiner Bibel ist dann ein Vermerk mit einer Erklärung, dass Jeschurun ein Kosename sei für Israel. Stellt euch das mal vor. Gott hat für sein Kind, für sein Volk einen Kosename. Denk mal schnell zurück an deine Kindheit. Haben deine Eltern dir auch einen Kosenamen gegeben? Oder haben ihr als Eltern euren Kindern einen Kosenamen gegeben? Definition von Kosenamen laut Google heißt, das ist ein Name, der eine liebevolle, vertrauliche Beziehung zu jemandem ausdrücken soll. Liebevoll, vertraulich. Und da gehört Schreihals nicht dazu, Stinker auch nicht, Blockgeist gehört nicht dazu, Fressack schon gar nicht. Ein Kosename hat etwas mit Liebe zu tun. Und Gott hat für sein Volk einen Kosenamen ausgesucht. Und er verspricht ihm, dass er seinem Volk beistehen wird, dass sie keine Angst haben müssen und dass er es reich will segnen. Hab keine Angst, Jakob, mein Diener, Jeschurun, den ich erwählt habe. Ich werde Wasser auf Durstige ausschütten und das trockene Land mit Bächen bewässern. Ich werde meinen Geist auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine Kinder ausgießen. Sie werden wachsen wie Gras am Ufer, wie Weiden am Fluss. Manche werden sagen, ich gehöre dem Herrn. Andere werden sich nach Jakob nennen. Wieder andere werden sich Eigentum des Herrn auf die Hände schreiben und den Ehrennamen Israel annehmen. Da sehen wir, wie Gott seinen Kindern Schutz verspricht, Versorgung, reichen Segen. Und wie er da von einer mega engen Beziehung redet zwischen dem Schöpfer und seinen Kindern. Seine Kinder wenden sich nämlich dem lebenden Gott zu. Sie sagen, ich gehöre zu dem Herr. Die einen tätowieren sich. Ich meine, die haben keine wasserfeste Filzke da zumal. Und wenn es heisst, sie schreiben sich, es ist das, nehme ich an, Tätowierung. Sie schreiben das irgendwo her, tätowieren das Eigentum des Herrn. Oder sie nehmen den Ehrennamen Israel an, weil sie wollen zu dem Gott dazugehören. Die Einheit, wieder alle zusammen, Gott und sein Volk. Und das war eigentlich eben ursprünglich die Idee und sein Wunsch, die enge, intime Beziehung mit seinem Volk, wo wir, Halleluja, dazugehören. Es geht jetzt hier nicht nur um die Juden, sondern wir gehören dazu. Es heisst, alle Nationen, sogar die Schweizer, sogar wir. Wir gehören dazu, dürfen uns dazuzählen. Und wir wissen ja, im Sündenfall ist es kaputt gegangen, aber Gott setzt alles daran, dass die Beziehung wieder gekittet wird. In Jesaja 46 heißt es: Hör mir zu, Haus Jakobs, ihr Israeliten, ihr Tafoser, die ihr übrig geblieben seid. Seit eurer Geburt seid ihr mir aufgeladen. Vom Mutterleib an trage ich euch. Ich will euer ganzes Leben lang euer Gott sein. Ich werde euch tragen, bis euer Haar vom Alter ergraut. Ich habe es getan und ich werde euch weiterhin tragen. Ich werde euch auf meine Schulter laden und euch retten. Das bietet Gott seinem Volk an und uns. Am Anfang, ich habe es vielleicht ein bisschen zu wenig betont, heisst es, hör mir zu. Hört mir zu. Das ruft Gott seinem Volk zu. Man könnte meinen, wenn er das so betont, dass die Israeliten irgendwie Tomaten in den Ohren hatten, dass er sie darauf aufmerksam machen muss. Hey, hör mir zu. Wahrscheinlich sind sie wieder von anderen Sachen abgelenkt gewesen. Andere Stimmen. Vielleicht haben sie auf andere Sachen gehört und nicht auf ihn. Weil sein Volk sich ständig von ihm abgewendet hat. Das liest man so viel im Alten Testament. Seine geliebten Kinder wenden sich von ihrem Versorger ab und suchen Trost, Hilfe und Liebe bei verschiedenen Göttern. Immer wieder wird ihnen das zum Verhängnis. Und erst wenn es ihnen schlecht geht und sie in grosser Bedrängnis sind, wird ihnen klar, dass die Götzen, die sie sich aus Holz, aus Stein, aus irgendwelchen Metall gemacht haben, dass die absolut keine Power haben. Erst wenn sie in Not sind, erinnern sie sich an Gott und wenden sich ihm wieder zu. Und Gott kennt seine Pappenheimer. Er weiß es und gibt trotzdem nicht auf. Es ist unglaublich, was der für eine Geduld hat, für eine Liebe hat. Er ringt um seine Kinder. Er sagt, meine Arme sind weit offen. Er gibt ihnen wunderbare Versprechungen und er will sein Volk retten. Das Mutterherz sehnt sich nach den Kindern. Er vermisst sie. Er hat Angst um sie, weil sie eben eigene Wege gehen oder eben lieber anderen Göttern vertrauen. Und seit dem Sündenfall ist Gott dran, das wiederherzustellen, Möglichkeiten zu bieten, dass wir zurückfinden zu dem Gott, zu dem Vater, der uns liebt wie eine Mutter. Und wer selber Kind hat, weiß, wie sich das anfühlt, wenn sich Kind von ihren Eltern anwendet, die vielleicht sagen, die will mit dir nichts mehr zu tun haben. Oder wenn Kind Entscheid fällt und Weg geht, wo du als Papa oder Mama genau weißt, das kommt nicht gut raus. Und sie dort loslassen, sie gehen lassen. Du merkst den Schmerz, wenn es deinem Kind schlecht geht, wie du mitleidest. Wie du dich auch mitfreust, wenn es dem Kind gut geht. Wenn sie tolle Entscheidungen fällen, wenn sie Erfolg haben, wenn sie sich wohlfühlen. Es gibt auch Eltern, die Vorwürfe einkassieren von ihren Kindern. Obwohl wir als Vater und Mutter, und ich denke, wir Mütter, vielleicht noch ein bisschen mehr alles geben, was wir können. Wo wir Zeit, Kraft, Liebe, wir haben es gesehen bei dem Clip am Anfang, was es für ein Job ist. Wir haben alles gegeben. Und es ist mir voll klar, dass wir als Mütter, auch als Väter, gar nicht konkurrenzieren können und nicht vergleichen können, was Gottes Vaterliebe ist und Gottes Mutterliebe ist. Ich als Mama, ich habe so oft versagt. Und ich werde es immer noch weiterhin machen. Nicht bewusst, aber ich bin nicht perfekt. Ich bin meinen Kind sehr viel schuldig geblieben und das tut mir unheimlich leid. Und da kann ich meine Kinder nur um Vergebung bitten. Aber Gott bleibt uns nicht schuldig. Seine Liebe und seine Fürsorge gilt uns allen, und zwar unbegrenzt. Nochmal im Jesaja im Kapitel 49 heißt: Kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Und selbst wenn sie es vergessen würde, vergesse ich dich nicht. Siehe, ich habe dich in meine Handflächen gezeichnet. Und auch da denke ich, ist es nicht mit einem Filzstift oder so. Ich stelle mir das wirklich vor, dass dein Name, dass mein Name in der Hand von Gott steht. Unauslöschlich. Jetzt stell dir mal vor, wie gross die Hand muss sein, dass 8 Milliarden nicht mehr drauf Platz haben. Gott hat uns nie vergessen. Er wird uns auch nie vergessen. Er tröstet uns in unserem Schmerz, in unserer Einsamkeit, in der Trauer, in der Ablehnung, in der Angst, in der Not. Und das macht er besser als jede Mama. Und Gottes Plan und Absichten für uns, für jedes von uns, sind perfekt. Er hat dich perfekt gemacht. Einzigartig. Es gibt niemanden auf dieser Welt von den 8 Milliarden Menschen, der so ist wie du. Er hat dich geschaffen wie ein Gefäß. Und wenn du schnell deine Küchenkästchen durchgehst, was du alles für Gefäße hast, die du brauchst, wie nützlich die sind. Gott hat uns wie ein Gefäß gemacht. Das Gefäß, das hat etwa mein Jahrgang, das ist jetzt ein älteres Gefäß. Aber das kann man brauchen. Vielleicht bin ich das Gefäß. Du bist ein anderes Gefäß, aber es ist perfekt gemacht. Wer von euch hat die perfekte Mama und den perfekten Papa gehabt? Es hat, super. Wer von euch ist die perfekte Mama und der perfekte Papa? Das ist niemand. Sonst wäre ich nachher schnell in die Nachhilfe gekommen, hätte ich mir noch ein paar Tipps geholt bei euch. Jeder von diesen 8 Milliarden Menschen hat eine biologische Mama oder einen biologischen Papa. Und keiner von denen ist perfekt. Nicht einer. Auch wenn wir uns dahinter ausreissen und aufreissen und alles, unser Bestes geben für unser Kind, wir werden schuldig. Es kann nämlich sein, dass du schon im Bauch von deiner Mama so die erste Ablehnung erlebt hast. Dass das nicht so eine rosige Zeit war, die 40 Wochen oder 36 Wochen im Bauch von deiner Mutter. Und das kann sein, dass dann dein Gefäß, nehmen wir jetzt mal an, dein Herz, so wie einen Stich gekriegt hat, schon das erste Loch. Also schon noch bevor du auf der Welt warst. Es kann sein, dass du nachher in die Schule gekommen bist und einfach gemobbt worden bist oder immer als Letzte oder als Letzte gewählt worden bist, weil du einfach nicht so schnell gewesen bist oder weil du schwach gewesen bist in der Schule. Es kann sein, dass du in der Lehre ausgeschlossen gewesen bist, immer allein, einsam. Es kann sein, dass eben deine Eltern, wie Michel das erzählt hat, und Anna, sich getrennt haben und du das Gefühl hast, ich bin schuld. Und das sind lauter so Stich, dass vielleicht eine Beziehung auseinander ist und das hat ein riesen Loch in deinem Herz hinterlassen. Und immer mehr Löcher und immer mehr Löcher hat es gegeben. Es kann sein, dass du Missbrauch erlebt hast in deinem Leben. Ablehnung, verschiedene Ebenen. Und das macht etwas mit uns. Ich meine, wenn wir in Frieden, Freude, Eierkuchen aufgewachsen wären, dann sieht es auf dieser Welt anders aus. Aber das ist nicht so. Und die Löcher, da bleibt die Liebe nicht drin, wo eigentlich könnte gefüllt sein. Die Löcher heisst, wir spüren das, die Löcher vielleicht als Sehnsucht. Mir fehlt etwas. Ich habe Hunger nach dem Angenommensein, nach dem Geliebtsein, nach Bestätigung, nach Anerkennung. Und dann, was mache ich? Ich hoffe, es wird jetzt nicht allzu nass da bei uns, aber das muss ich euch jetzt zeigen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich muss jetzt meine Löcher füllen, weil ich halte die Sehnsucht nicht aus. Und manchmal ist es auch ein Schmerz. Ich muss den Schmerz wie betäuben. Ich muss ihn wie rausbringen. Und dann nehmen wir an, das ist vielleicht Sport. Ich mache es vielleicht mit Sport. Ich versuche, mein Herz mit Sport zu füllen. Aber es hat Löcher in meinem Herz. Da bleibt ja nichts drin. Jetzt habe ich in den Krug hineingeleert. Es läuft alles raus. Oder ich sage, ich probiere es mit Beziehungen. Wenn die Beziehung zu Gott nicht da ist, versuche ich es in Abhängigkeit von Menschen. Entweder, dass ich von einer Beziehung in die andere hineinschlittere. An mir liegt es ja nicht, oder? Das ist ja der andere, der Partner, der nicht genügt. Also, ich finde sicher mal einen, der mir die Löcher stopft. Oder, ich lebe in Beziehungen, wo ich mich investieren kann. Das gibt mir Bestätigung, wenn ich gebraucht werde. Dann gibt mir doch das nachher ein gutes Gefühl, wenn ich helfen konnte. Das Verrückte ist, mein Herz wird immer noch nicht voll. Ich bleibe nachher gleich leer zurück. Und wenn ich in Menschen investiere, wenn ich das Gefühl habe, dass die fühlen nachher mein Herz, ist die Gefahr gross, dass ich gebraucht, missbraucht werde. Und es bleibt so ein blödes Gefühl und ein grösserer Schmerz zurück. Ich könnte jetzt nach Krug im Krug hineinleeren. Aber mein Herz bleibt nicht voll, weil es hat Löcher. Gibt es denn eine Alternative? Was mache ich denn? Es verhebt nicht. Das Löcherseid verhebt nicht. Wir müssen das nonstop uns anstrengen. Für Anerkennung, für Liebe, Beachtung oder manchmal sogar für die Lebensberechtigung. Ich muss mir beweisen, dass ich überhaupt einen Grund habe zum Leben. Und das ist hühnenanstrengend. Und aus dieser Sehnsucht fangen wir an zu suchen, wo Krieg ist, aus dem Suchen nach einer Sucht entstehen. Und wir werden es nie schaffen, diese Löcher zu stopfen. Und auch andere Menschen werden es nie können. Eine Möglichkeit besteht natürlich noch. Ich bin mir ja die Löcher bewusst, also könnte ich sagen, hey, ich stopfe sie einfach, die Löcher. Ich tue jetzt das Pfästerli drauf. Das verhebt dann nachher. Vielleicht. Ich könnte jetzt Seelsorge gehen mal. Oder ich könnte ja eine Bibelschule machen. Oder was könnte ich noch, wie könnte ich mich noch anstrengen, das? Ich weiß es auch nicht. Also einfach, wir könnten das mal anfangen zu kleistern. Mit unserer Anstrengung, ich kann das. Ich kann doch meine Löcher heilen. Ich kann dann schauen. Also in dem Fall, wenn du jetzt noch drei Löcher hast, würde es verheben, einen Moment, bis sich auch die Pflästerli ablösen. Auch die werden nicht ewig haben. Also wir machen es ja eigentlich genau gleich wie das Volk Israel auch. Das Volk Israel hat sich einfach Götzen gesucht und hat versucht, so ihre Löcher zu stopfen, ihre Ängste, ihre Sehnsucht. Und wir Wir suchen vielleicht auch bei anderen Sachen unseren Schutz, unsere Liebe, unsere Sicherheit, unsere Zuwendung. Und genau gleich wie beim Volk Israel ringt Gott um dich und um mich. Er will unser Herz füllen, so wie er es von Anfang an eigentlich hätte wollen. Er will uns unsere Bedürfnisse stillen. Also, wenn ich mir das vorstelle, dass Gott alle meine Bedürfnisse stillt, ich kann mir das nicht vorstellen, wie das geht, aber er hat es versprochen. Und ich könnte mir eben noch vorstellen, dass dort, wo die Löcher geheilt werden, dass sich meine Bedürfnisse auch verändern. Und wenn das so ist, dann macht es Sinn. Bei ihm kommen wir zur Ruhe, bei ihm können wir in Sicherheit leben. Es ist einfach die Frage, was ist unser Teil dazu? Was macht Gott? Was mache ich? Was muss ich, darf ich dazu beitragen? Unser Teil ist es zu eingestehen, jawohl, es ist ja so. Die Elisabeth hat einige Löcher in ihrem Herz. Eingestehen, ich habe Löcher. Ich habe Defizite. Und ich versuche, die zu füllen. Und das ist nicht zielführend. Das bringt mich irgendwo so in eine Abhängigkeit rein. Ich habe die Quelle bei Gott verlassen und versuche, Wasser, Lebenswasser reinzufüllen, das nicht verhebt. Mit Sachen, die mich nicht weiterbringen. Weil wir wissen, Gott allein ist unser Lebenswasser. Hier in dieser Wanne hier hat es Wasser. Gottes Lebenswasser ist natürlich viel grösser, ist ja nicht einmal ein Tropfen. Aber er sagt, er ist unser Lebenswasser, er gibt dir alles, was du brauchst. Er verlangt von dir nicht, dass du jetzt mal gehst, ein neues Gefäß posten, dass du dein Gefäß, dein Herz zuerst einmal flickst, bevor er dich auffüllt. Wisst ihr, was er sagt? Er sagt doch, komm zu mir, ich gebe dir die ganze Fülle. Das heisst, wenn ich komme und in Gottes Liebe eintauche, ihr müsst jetzt das Gefäß sehen, jetzt ist es dann gerade voll. Es ist übervoll. Trotzdem, trotz meiner Löcher, mein Gefäß ist voll. Es ist noch nicht gesund. Es hat immer noch die Löcher. Aber Gott füllt das auf. Er tut meinen Durst, meinen Lebensdurst löschen. In ihm bin ich ganz. Also das heisst, konkret vielleicht, dass du mal Bilanz ziehst. Wo habe ich Löcher? Und was sind meine fremden Quellen? Du musst dich auch nicht schämen, weil Gott weiss es ja eh. Also er kennt dich, er kennt mich, er kennt meine Löcher, er weiss, wie ich die fülle. Wichtig ist einfach, dass du dir bewusst bist und wirst, was sind das für Löcher, dass du einen Namen findest. Und dann red mit Gott darüber. Du darfst auch schimpfen bei Gott, du kannst brüllen darüber. Du kannst traurig sein, wenn du merkst, da habe ich Verlust in meinem Leben, weil mir ist schon ganz früh eine wichtige Person im Leben einfach weggestorben. Und das hat ein riesiges Loch hinterlassen. Oder ich bin so verletzt worden durch unterschiedliche Missbrüche in meinem Leben. Und ich muss jetzt mein Herz schützen, sonst passiert mir das nochmal. Oder das hat Defizite im Leben, wo du einfach unfair behandelt worden bist, wo du zu kurz gekommen bist. Und dann lass dir Gefühle zu. Bei Gott hat das Platz. Und dann entscheide dich, dass du nicht mehr von fremden Quellen abhängig sein willst. Von Menschen, von Hobbys, von Arbeit, von weiss nicht was. Und sag, hey, ich weiss ja eigentlich, wenn ich ehrlich bin, der Durst wird mir nie gelöscht von dem. Wenn, einen Moment, aber nachher fängt es genau gleich wieder an. Und dann, wenn du willst, kannst du sagen, jawohl, ich glaube, oder ich mache mal den Schritt, vielleicht kannst du es auch noch nicht glauben, weil du noch nicht viel erlebt hast, aber das Risiko gehe ich ein, dass ich mich einfach dem himmlischen Vater hergebe. Das ist Hingabe. Also am liebsten würde ich das jetzt da reinwerfen, aber das spritzt ein bisschen zu fest. Eine Hingabe ist loslassen, ist hergeben, Und nicht nur ein Stückchen, sondern das Ganze gibt das Ganze her, Gott, und bin gespannt, was er daraus macht. Ich gebe ihm vielleicht mein kleines Stückchen Vertrauen oder meinen kleinen Glauben, aber es reicht. Er will einfach alles, ob das viel ist oder wenig, spielt ihm keine Rolle, aber er will dein ganzes Herz. Und er verspricht, das haben wir schon mal gehört heute, so spricht der Herr, der dich geschaffen und gebildet hat und dir vom Mutterleibe an beisteht, hab keine Angst, denn ich habe dich erwählt. Denn ich werde Wasser auf Durstige ausschütten und das trockene Land mit Bächen bewässern. Hör mir zu, Jakob, ihr Israeliten, die ihr übrig geblieben seid. Seit eurer Geburt seid ihr mir aufgeladen. Vom Mutterleib an trage ich euch. Ich will euer ganzes Leben lang euer Gott sein. Ich werde euch tragen, bis euer Haar vom Alter ergraut. Ich habe es getan und werde euch weiterhin tragen. Ich werde euch auf meine Schultern laden und euch retten. Und danke, Vater. Danke, dass deine Liebe alles umfasst, was wir brauchen. Danke, dass du Vaterliebe hast, dass du Mutterliebe hast, dass du uns durch und durch kennst und dass wir uns nicht irgendjemand schämen, dass wir so sind, wie wir sind, sondern dass wir geborgen sein bei dir, weil du uns nicht ablehnst, nicht auslachst, nicht ausgrenzt, nicht wegschickst, sondern uns die Versorgung, den Schutz, die Annahme versprichst. Danke für deine Geduld, die du schon beim Volk Israel hattest, die sich immer wieder abgewendet haben von dir. Deine Liebe war grösser und die gilt uns heute noch. Danke, dürfen wir uns zu dir hinwenden und uns dir ganz hergeben. Und willst du uns mit dem Lebenswasser füllen, wo auch unser Herz heilt, wo du einen guten Weg hast für uns, den wir vielleicht jetzt noch nicht sehen können. Aber du wirst uns Schritt und Schritt um Schritt zeigen, wie es weitergeht in unserem Leben. Danke für deine Zuwendung, für deine Güte, deine Barmherzigkeit. Amen.